Wir wollen stille werden und beten. Vater, wir haben dich im Lied gebeten, auch bei uns einzukehren. Du weißt, dass es bei uns und in uns nicht gastlich aussieht. Vieles ist durcheinander. Vieles ist so, wie es dir nicht gefällt. Herr, vieles ist auch schmutzig geworden. Und so möchten wir dich zuerst bitten, räume auch bei uns auf. Herr, mach es so wohnlich, dass du bei uns wohnen kannst. Wir können ohne dich nicht leben. Wir brauchen dich. Und deshalb sind wir noch einmal hierher gekommen. Herr, komm in uns wohnen. Amen. In unserer Glaubensschule, nun heute 1. Mose 17. Ich lese. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz und will ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: So haltet nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Weiter Vers 15. Und Gott sprach zu Abraham: Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Da sprach Gott: Nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zum großen Volke machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah gebären soll um diese Zeit im nächsten Jahr. Und er hörte auf, mit ihm zu reden und Gott fuhr auf von Abraham. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die im Hause geboren und alle, die gekauft waren und alles, was männlich war in seinem Hause und beschnitt ihre Vorhaut an eben diesem Tag, wie ihm Gott gesagt hatte. Und Abraham ward 99 Jahre alt, als er seine Vorhaut beschnitt. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt. Eben auf diesen Tag wurden sie alle beschnitten, Abraham, sein Sohn Ismael und was männlich ist in seinem Hause war. Im Hause geboren und gekauft von Fremden. Es wurde alles mit ihm beschnitten. Amen. So also haben wir diesen Abend überschrieben, das Kapitel Gehorchen lernen. Als ich über diesem Kapitel zu arbeiten begann, ging mein Blick über den Schreibtischrand hinaus, hinüber zum Fenster und dort hinaus in den Garten. Dort fiel der Regen vom Himmel. Es war Montag letzter Woche. Dann sah ich, wie im Garten trotz Dezember ein paar gelbe Blümchen blühten. Fragen Sie bitte mich nicht nach dem Namen. Ich kann Ihnen jede Automarke sagen, aber keine Blume. Und eine edle Katze strich durch die Sträucher und durch die Büsche. Und ich dachte, wie gut's die haben. Alle miteinander haben keine Probleme mit dem Gehorsam. Der Regentropfen, der muss fallen. Er kann gar nicht ungehorsam sein und sagen, liebe Wolke, heute falle ich aber nicht. Nicht jeder Tropfen fällt gleich. Der eine fällt als glitzernder Tropfen, der andere als saurer Regen und der dritte als köstliches Nass. Aber regnen, das müssen sie alle. Die Blume muss blühen. Sie kann gar nicht anders als gehorsam sein. Und sie kann nicht sagen, liebe Erde, heute blühe ich nicht. Jede Blume blüht nicht gleich. Die eine blüht blau und die andere gelb und die dritte vielleicht rot. Aber blühen müssen sie alle und auch die Katze. Die Katze muss mausen. Sie kann gar nicht ungehorsam sein. Sie kann nicht sagen, lieber Herr Nachbar, heute mause ich aber nicht. Die Pfarrkatze muss im Pfarrhaus und die andere als Bauernkatze muss im Moskeller und die Herrschaftskatze muss im Bungalow mausen. Das müssen sie. Sie können gar nicht anders. Gehorsam ist für sie kein Problem. Aber ich, soll ich jetzt überhaupt diese Arbeit machen und dieses Kapitel aufschlagen? Soll ich nicht doch lieber einen Besuch machen und freundlich mit einem Kranken reden? Oder soll ich mich nicht doch lieber an die Gebote Gottes halten? 6 Tage sollst du arbeiten und dann sollst du ruhen. Also den ganzen Bettel hinlegen und die Füße hochlegen. Und ein Buch dazulegen und sich's gemütlich machen. Ich dachte, wie gut's die haben. Wäre ich doch solch ein Regentropfen, eine Blume. Wäre ich doch solch eine Pfarrkatze. Aber nun muss ich eben eine Bibelstunde machen. Und eine Bibelstunde dann halten, dem Befehl gehorsam sein. Geh hin zur Ameise, du Fauler, wie es im Sprüche 6, Vers 6 steht. Wir ersetzen heute ja gerne das Wort Gehorsam mit Befriedigung. Eigentlich sollten wir etwas halten, aber wir fragen uns, ob es uns befriedigt. Zum Beispiel die Ehe sollen wir halten, aber wir fragen uns, befriedigt sie uns? Und wenn sie uns nicht befriedigt, dann suchen wir eben einen anderen Partner. Beruf. Befriedigt er mich? Befriedigt er mich? Oder ich lerne um, auch im Gottesdienst. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich bleibe eben zu Hause. Das Gebet bringt mir auch nichts und Bibellesen ist schlichtweg langweilig. Nichts mehr von dem, gehorsam zu sein, diesem Gott, mit dem Gottesdienst, mit dem Bibellesen, mit dem Gebet. Doch in der Bibel ist eben nicht nach Befriedigung gefragt, wie ich es gerade spüre oder ich gerade fühle oder wie mir es um Herz ist, sondern der Gehorsam ist gefragt. Nicht der Kadavergehorsam, sondern der Glaubensgehorsam, der etwa dem entspricht, was ein gerechtes Kind zum rechten Vater hat. Dieser Gehorsam muss eingeübt werden, so wie es in Hebräer 5 steht. So hat er doch an dem, wie er litt, Gehorsam gelernt. Liebe Freunde, diese Schulbank müssen wir auch wieder drücken. Gehorsam lernen. Und zwar hier, gehorsam, wenn Gott schweigt, gehorsam, wenn Gott redet und gehorsam, wenn Gott befiehlt. Das können wir hier durchbuchstabieren. Das eine, gehorsam, wenn Gott schweigt. Diese uns von der letzten Bibelstunde bekannte Dreiecksgeschichte. Abraham, Sarah, Hagar, die lag 13 Jahre zurück. Überlegen Sie, was vor 13 Jahren war. Das ist eine halbe Ewigkeit. Damals, 13 Jahre zuvor, hat Sarah Hagar zu Abraham gebracht und 9 Monate später gebar sie den Ismael, den Vater der Araber. Hagar, zuerst entlaufen, kehrt wieder zurück in den Familienclan. Dieser Bub, Ismael, ein wilder Junge, später der Vater der Araber, ist 13 Jahre alt. Damals war Abraham 86 Jahre und jetzt ist er 99 geworden. Und über diese 13 Jahre haben wir keinerlei Kenntnis. Die Ausleger reden hier von einer biografischen Lücke. In dieser Zeit ist anscheinend nichts Erwähnenswertes passiert, sonst wäre es ja aufgeschrieben worden. Vom Geburtsjahr Ismaels an herrschte zwischen Gott und Abraham Funkstille. Abraham mag sich innerlich gefragt haben, trägt mir Gott meine Fehlleistung nach? Hat Gott mich als seinen Knecht und Verheißungsträger deshalb in den vorzeitigen Ruhestand versetzt? Oder bin ich gar ganz aus seinen Diensten entlassen? Quälende Fragen in einer Zeit der geistlichen Ebbe und der geistlichen Dürre. Nichts tut sich, nichts bewegt sich, geistlich wächst nichts mehr. Am besten, ich tue das, was mir in den Kram passt. Wenn ich schon nichts höre und wenn ich schon in den Ruhestand versetzt bin, dann kann ich ja arbeiten wie ein Ruheständler, in einer anderen Firma arbeiten, um dort die Rente etwas aufzubessern. Liebe Freunde, ich kenne kein einziges Glaubensleben, inklusive mein eigenes, in dem es nicht eine biografische Lücke gibt. In dieser Zeit passiert geistlich überhaupt nichts Erwähnenswertes. So etwas wie Funkstille ist eingetreten. Geistlich tritt man auf der Stelle. Sicher, vor einem Jahr, ich war sogar vor 2 Jahren in der Bibelstunde, war ich auch dabei richtig, aber ist eigentlich in meinem Leben etwas anders geworden, ist ein Stück gewachsen, hat sich irgendetwas bewegt. Wenn ich ehrlich bin, eine geistliche Ebbe, eine geistliche Dürre, eine Zeit der geringen Dinge, eine Art Schwächeperiode, eben der Zustand der Ebbe. Und dann denkt man zurück und der eine sagt, ja, damals, richtig, damals am Ende des Konfirmandenunterrichts, dort war ich so richtig angebrannt, da, als ich noch in den Jugendkreis ging, aber das war so 2, 3 Jahre und dann scheint mir beginnt die biografische Lücke. Und beim anderen, doch damals, als der auf der Freizeit gesprochen hat und ich mich mit ihm ausgetauscht und wir miteinander die Hände gefaltet, da brannte es. Und dann beginnt die biografische Lücke. Liebe Freunde, es war bei manchen unter uns einmal so wie ein Frühling im Glaubensleben. Es blühte und alles trieb und setzte an. Und heute ist es wie ein Winter. Wie ein Winter, in dem das sicher noch da ist, aber es nichts mehr treibt, fast schon wie erstorben. Und manchmal denke ich, in unserer Kirche heute, und eine Bischofswahl ist nur Ausdruck dessen, da wächst nichts mehr. Wir leben in einer Zeit der biografischen Lücke, auch der Kirche. Es treibt und bewegt sich nicht. Und dann fragt man sich, straft uns Gott? Straft mich Gott? Habe ich etwas Unrechtes getan? Was ist Schuld? Wenn man keine Antwort bekommt, lässt man es schleifen. Man ist noch gewöhnt zu gehen, aber man lässt es mehr oder weniger schleifen. Man geht in eine andere Firma, zu einem anderen Herrn, besorgt sich seine Brötchen, auch seine Lebensbrötchen, letztlich woanders. Auf dem religiösen Weihnachtsmarkt der unbegrenzten Möglichkeiten gibt es viele Buden, die etwas Zuckersüßes anzubieten haben. Und viel zu spät hat man gemerkt, dass es nur wie Zuckerwatte war, die im Munde zergeht, in nichts sich auflöst. Liebe Freunde, gleich zu Beginn. Abraham hat diese Folgerung nicht gezogen aus der biografischen Lücke. Er hat nicht seinen ganzen Krempel zusammengepackt und ist eben wieder nach Chaldea gezogen. Sei es drum, ein interessantes Zwischenspiel, ein wunderbares Intermezzo, aber jetzt spiele ich eben wieder die alte Melodie meines Lebens. Nein, Abraham bleibt auch in der Zeit der geringen Dinge dabei, gehorsam, dabei diesem Gott gehorsam zu sein, der sich vor ihm verborgen hat. Noch einmal. Vielleicht leben Sie jetzt auch nicht in einer Zeit der Fülle, sondern mehr in der Zeit dieser Lücke. Nicht in einer Zeit der Hochflut, sondern in einer Zeit der Ebbe. Nicht das Reden Gottes ist Ihnen eindrücklich, sondern im Grunde sein Schweigen. Zwischen Ihnen und Gott ist Funkstille. Und wenn es bei Ihnen so ist, dann nehmen Sie das hier an, was zu Beginn hier berichtet ist. Bleiben Sie trotzdem diesem Gott gehorsam. Das heißt, bleiben Sie trotzdem bei der Gemeinde. Bleiben Sie trotzdem beim Gebet. Bleiben Sie trotzdem an diesem Gotteswort und beten Sie mit: Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Gott versetzt nicht einen einzigen in den vorzeitigen Ruhestand, auch nicht in den geistlichen Ruhestand. Mit 99 Jahren ist Abraham voll im Dienst von Gott ausgesehen. Und dann sind Sie es mit 70 oder 50 oder mit 25 erst recht. Gehorsam sein, auch wenn Gott schweigt in Ihrem Leben. Denn das Zweite, gehorsam sein, wenn Gott redet. Dem Abraham muss ja alles wie eine Götterdämmerung erschienen sein, aber da erschien ihm der Herr. Und wenn der Herr erscheint, dann wird es Licht und dann wird es Tag und dann wird es hell. Dann wird es wie bei den Hirten, die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Beim Abraham wird es hier heiliger Abend. Genauer, es wird hier heiliger Morgen. Gott reißt den Himmel auf, er bricht das Schweigen, er erscheint in seiner Gegenwart. Wer ihm gehorsam bleibt, wird jenes Aufreißen des Himmels eines Tages erleben. Und wenn es keine Stunde dieses zeitlichen Lebens ist, dann wird es die Stunde des ewigen Lebens sein. Einmal reißt er den Vorhang, einmal reißt er die dunklen Horizonte, einmal reißt er diesen Himmel auf und erscheint in der Klarheit des Herrn über ihnen. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Gott meldet sich wieder, ich bin der allmächtige Gott. So hat es Luther übersetzt. Hier steht ja das berühmte Wort El Shaddai. Es gibt ganze Bücher, nein, es gibt ganze Bibliotheken über dieses eine einzige Wort, das Luther mit allmächtiger Gott übersetzt hat. El Shaddai. Was heißt das? Der Gewaltige, sagen die einen, der Herr, die anderen, der Blitzesschleuderer, der Allerhöchste, der Genügende. Die alten Rabbinen, die wahrscheinlich die Schrift am tiefsten verstanden haben, haben vielleicht doch am besten übersetzt, wenn sie gesagt haben, das heißt, Gott ist genug, oder noch einfacher, es ist genug. El Shaddai heißt, es ist genug. Das also ist das Sabbatsiegel. Nach 6 Tagen Schöpfung, jetzt, es ist genug. Nach 40 Tagen Sintflut, es ist genug. Nach 40 Jahren in der Wüste, es ist genug. Nach der babylonischen Gefangenschaft, es ist genug. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als es genug war, sandte Gott seinen Jesus. Er spricht dieses auch über dem einzelnen Leben. Nichts ist grenzenlos. Das Leid in unserem Leben El Shaddai, es ist genug. Ihre Krankheit, einmal heißt El Shaddai, es ist genug. Unsere Lebenszeit, El Shaddai, es ist genug. Ich bin der, der genug sagt und der für dich genügend ist. Du brauchst keine anderen Buden abzuklappern, keine anderen Erfahrungen zu machen. Ich bin genug für dich, hab in mir Genüge. Und dieser Gott sagt, wandle vor mir und sei fromm. Das heißt richtiger, wandle vor mir und sei ganz. Sie erinnern sich an das sogenannte Ganzopfer im Alten Testament. Es gab kleine Opfer, da brachte man nur ein Teil eines Vogels. Man brachte nur ein Teil eines Tieres, ein Herz oder eine Leber. Ein Ganzopfer war, wenn ein ganzes Tier gebracht worden ist. Ganzopfer heißt also vollkommen ungeteilt, ganz dabei. Er sagt, wandle vor mir und sei ganz. Tu nichts im Winkel privater Frömmigkeit. Dieser El Shaddai redet ein Doppeltes und sagt, ich will einen Bund machen und B, du sollst den Bund halten. So einfach sagt er es. El Shaddai sagt, ich will einen Bund mit dir machen und du sollst den Bund halten. Aber das erste, ich will einen Bund machen, hat er in Kapitel 15 schon einmal gesagt. Wissen Sie warum? Gott wiederholt. Er repetiert wie ein rechter Lehrer. Er paukt es gleichsam ein. Er weiß, was für vergessliche Leute wir sind. Der Gott Abrahams ist von jener Liebe, von der es heißt, sie ist langmütig und freundlich. Aufs erste Mal kann man das alles gar nicht kapieren. Denken Sie an einen Ehebund. Wenn der Hans zur Liese sagt, sollen wir einen Bund schließen, sollen wir einander heiraten, dann liegt das selbstverständlich im Bereich des Möglichen. Sie hat nichts und er hat nichts. Sie passen ausgezeichnet zueinander. Wenn aber der älteste Sohn aus dem Hause Württemberg in Altshausen sagen würde, der übrigens voll gepumpt ist mit blauem Blut, wenn der zu einer Aussiedlermädchen aus Kasachstan sagt, die mit ihrer Mutter und einem Koffer Wäsche hier angekommen ist, ich möchte mit dir einen Ehebund schließen, so ist es schon ungewöhnlicher. Aber am allerungewöhnlichsten ist, wenn der El Shaddai sich mit dem Habenichts verbündet, der nichts zu bieten hat. Ungleichere Partner als Gott und Mensch hat es noch gar nie gegeben und wird es auch gar nie geben. Das ist unglaublich und muss einem den Atem nehmen. Es ist auch ganz Gottes Tat. Der Bund gründet ganz auf Gottes gnädige Herablassung, hat einer gesagt. Nichts habe ich zu bringen. Meine Mitgift besteht in dem Gift der Sünde, mehr überhaupt nicht. Meine Mitgift ist Schuld und Sünde und Unvermögen und Untreue. Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Er sagt, ich will einen Bund mit dir machen und du sollst den Bund halten. Das ist das andere. Wir haben nicht nur nichts einzubringen, sondern bei uns besteht die Gefahr, dass wir es immer wieder vergessen oder zumindest kaum glauben können. Ehrlich gesagt, wir alle haben ja unsere bestimmten Schwächen. Es gibt überhaupt keinen, der nicht eine ganz spezielle Schwäche hat. Der eine ist eben kurzsichtig und der andere ist kurzatmig. Der eine ist schwerhörig und der andere ist schwermütig. Wir haben verschiedene Schwächen, aber eine Schwäche verbindet uns alle miteinander, nämlich die Neigung zu notorischem Kleinglauben. Diese Schwäche haben wir alle, nämlich die Neigung zum Kleinglauben. Und diese Neigung, wissen Sie, wächst im Alter. Wir können es nicht mehr glauben, dass der uns trägt, bis man grau wird. Wir können es immer nicht mehr glauben, dass der uns trägt, selbst wenn wir schwer krank sind.
Wir können's nicht glauben, dass der auch in der letzten Minute bei uns ist, wenn uns das Auge bricht. Gott kennt diesen unseren Wankelmut, diese unsere Neigung und Fehler. Und deshalb fügt er seinem Wort ein Zeichen hinzu, ein massives Zeichen, nämlich die Beschneidung. Die Beschneidung, dieses Zeichen, ist eine Krücke des Glaubens. Eine Krücke des Glaubens. Mehr nicht, aber das ist sie. Wir sagen immer, das Wort müsste genügen. Richtig, das müsste genügen. Aber um unserer Vergesslichkeit willen kommt das Zeichen hinzu. Alles, was männlich ist, soll beschnitten werden. Auch der Sklave, die frühe Ausweitung über das Volk Israel. Aber liebe Freunde, was ist dieses Zeichen für uns? Wort und Zeichen. Lesen Sie Kolosser 2, 11 bis 13. Und dort steht: Ihr seid vollkommen in Christus, welcher ist das Haupt aller Fürstentümer, in welchem ihr auch beschnitten seid mit der Beschneidung ohne Hände, nämlich mit der Beschneidung Christi, indem ihr mit ihm begraben seid, durch die Taufe, in welchem ihr auch auferstanden seid. An die Stelle der Beschneidung ist für den Christen die Taufe getreten. Und so auch Luther: gleich wie Abraham gehabt hat die Beschneidung, also haben wir viel mehr sichtbares Zeichen, die Taufe. 8 Tage alte Kinder wurden beschnitten. 8 Tage alte, 4 Wochen alte Kinder werden getauft. Freunde, Sie tragen nicht die Taufe als Erkennungszeichen für andere, sondern als Erinnerungszeichen für sich. Ich trage nicht meine Taufe vor mir her, dass andere sehen, ich bin getauft. Die Taufe ist ein Erinnerungszeichen für mich, dass er mit mir einen Bund geschlossen hat. Das ist der große Unterschied natürlich für anderes. Man kann sehr wohl getauft sein und nichts mit dem Herrn im Hut haben. Wissen Sie, meine Schwiegermutter meldete meinen Sohn als ganz kleines Kind, ich weiß gar nicht, vielleicht schon mit einem Jahr, aber ganz, ganz früh als Kind zum Albverein an. Und seither bezahlt sie jedes Jahr die Mitgliedschaft. Er hat eine Mitgliedsbescheinigung des Schwäbischen Albvereins. Er gehört dazu. Und wenn dieser Bursche 50 Jahre alt wird, dann wird er eingeladen zur Hauptversammlung und bekommt eine Ehrennadel wegen 50-jähriger Beteiligung der Zugehörigkeit zur Albverein. Ein goldener Albvereiner ist dieser Mann, obwohl er lieber Fahrrad fährt oder Auto. Sehen Sie, er ist Albvereiner, aber im Grunde ist er gar keiner. So haben wir die Taufbescheinigung nicht. Diese Taufbescheinigung erinnert mich, ermahnt mich, fordert mich auf: lebe als ein Getaufter, als einer zum Bund gehöriger, als ein Christ, der ihm gehört. Ich habe einen Bund mit ihm geschlossen und nun lebe auch in diesem Bund. Verstehen Sie, das ist doch gemeint. Und ich weiß, warum heute immer wieder Taufausschübe gibt und sagt, man soll doch Kinder nicht als Kinder taufen. Hier halte ich kein Plädoyer für oder gegen die Kindertaufe, um das geht es hier überhaupt nicht. Aber wenn Luther an die Wand geschrieben hat mit Kreide: Baptizatusum, ich bin getauft, dann hat er doch das hingeschrieben, nicht als Stolz, dazu gehöre ich, sondern als Erinnerungszeichen für sich. Wenn ihn die Schwermut übermannte und er es nicht mehr glauben konnte, dass er trotzdem in den Händen Gottes ist, dann schaute er auf die Kreidestriche und las: Baptizatusum, ich bin getauft, doch ich bin im Bund Gottes. Und wenn der Teufel ihm begegnete, und er begegnete ihm leibhaftig, und vielen von uns haben es mit dem Teufel zu tun, dann steht drauf: Baptizatusum, ich bin getauft, ich gehöre dazu in Zeit und Ewigkeit. Liebe Freunde, Abraham hat es verstanden, dass zum Wort ein Zeichen dazugehört. Er hat uns dann noch ein weiteres Zeichen neben das Abendmahl gegeben. Weil wir es vergessen, sollen wir es Zeichen sehen, sollen wir es Abendmahl schmecken, damit wir es wieder glauben können: Gott lässt uns in seinem Bund nicht fallen. Liebe Freunde,
Abraham hörte das und dann fiel er auf sein Angesicht. Den hat nichts umgehauen, dem ist nicht schlecht geworden, der hatte nicht einen Aussetzer. Das Niederwerfen auf die Erde ist Ausdruck tiefsten Gehorsams. Das Niederfallen war Ausdruck gleichsam für ein Amen. Er wollte nicht zurückfragen, Herr, muss das sein, Herr, brauche ich das? Herr, wird das Wort nicht allein genügen? Nein, er wusste, wir brauchen's. Streiten wir nicht mit Gott herum, was genügen würde. Er kennt uns zur Genüge und deshalb sagt er, was genug heißt. Das Zeichen ist Hilfe für den Glauben. Müssen tust du gar nicht. Ich will dir nur helfen, dass du es nicht vergissest. Ich will einen Bund mit dir. Ich will dein Gott sein. Gehorsam sein, wenn Gott redet. Amen sagen, wenn er etwas zu uns sagt. Und von daher müssen Sie Hiller verstehen, wenn er gesagt hat, meine Taufe freut mich mehr als mein natürlich Leben. Dieser Gott hat sich so weit heruntergelassen, weil er meine Vergesslichkeit kennt und sagt, wenn du es schon nicht mit den Ohren kapieren kannst, dann schau hin. Das ist das Zeichen. Noch ein letztes und kurz. Gehorsam, wenn Gott befiehlt. Er befiehlt eine Namensänderung. Sarai soll Sarah heißen. Man weiß bis heute nicht, was das überhaupt bedeuten soll. Ist es eine Verstärkung, so wie Maria statt Marie, so wie Johannes statt Hans, so wie einer sagte, Joghurt statt Kurt? Nein, wir wissen es nicht, ob es eine solche Verstärkung ist. Manche meinen auch, es habe eine umfassendere Bedeutung. Sarai heiße ursprünglich Fürstin. Sarai heißt aber eine erhaltende, eine machterhaltende, maßgebende und maßsitzende Herrin. Aber das alles sind nur Vermutungen, Stoff genug für zukünftige Theologen, dass denen die Arbeit nicht ausgeht. Gott befiehlt noch einmal, nicht Ismael soll der Segensträger sein, sondern Isaak, der geboren wird. Abraham fiel wieder auf die Erde und er lachte. Es war beides überwältigende Freude und Zweifel an seiner Vaterschaft. Das Lachen Abrahams und später das Lachen der Sarah, beides Ausdruck der Freude und Zeichen des Zweifels. Liebe Freunde, das ist beim Glauben immer zusammen. Die Glaubensgewissheit und der Glaubenszweifel. Beides sind wie Geschwister. Solange wir auf dieser Erde leben, kriegen wir die Zweifel nicht los. Abraham glaubte und er lachte innerlich, weil er es nicht glauben konnte, dass er noch einen Sohn bekommen sollte. Aber das eine tat er. Er gehorchte sofort. Er verschob es nicht auf den anderen Tag. Am gleichen Tag, steht hier, wurden alle beschnitten. Wenn Gott befiehlt, machen wir es doch heute. Manches können wir nach Weihnachten verschieben. Es ist gut, wenn Sie manche Dinge nach Weihnachten verschieben. Manches ist gut, Sie tun das erst, wenn die Schule wieder beginnt. Und manches verschieben Sie bis in den Advent 1994. Es wird Ihnen gut tun. Eines verschieben Sie nicht. Wenn Gott zu Ihnen spricht, ich will einen Bund mit dir halten. Und Sie sagen, Herr, doch, den will ich halten. Heute noch und morgen wieder. Einen Bund mit dir. Deshalb, heute geht keiner alleine hinaus, auch wenn er allein stehen ist. Sie sind im Bunde mit Gottes und damit im besten Bündnis, das es gibt. Amen. Wir wollen beten. Herr, was hast du getan? Ohne Vorleistung uns so genommen, wie wir sind. Aber du willst uns nicht so lassen, wie wir sind. Und so lass es bei uns auch nicht dabei, dass wir es nicht dabei belassen mit all unseren Sorgen und Grämen und Zweifeln und nicht fertig werden mit den Dingen. Lass uns deinen Bund halten und uns daran halten, dass du uns an Händen hältst, wenn wir jetzt nach Hause gehen. Wir brauchen dich, denn sonst wird es nicht Weihnachten. Wir brauchen dich, sonst erleben wir keine Freude. Wir brauchen dich, Herr,
bis zum letzten Augenblick, wenn du uns rufst. Wir befehlen dir unsere Kranken und Alten und Sterbenden. Herr, lass uns in deinem Bunde bleiben. Amen.